Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Self-Publishing und Lektoren oder Lektoren und Self-Publishing, ganz in welcher Reihenfolge man das sehen möchte. Wir hatten gestern um 15 Uhr hier eine wunderbare Runde, der ein oder andere war vielleicht schon dabei und haben dabei uns unterhalten über die Frage, wie findet man denn einen Lektor, was macht er denn überhaupt, und da wollen wir heute anknüpfen, indem wir uns unterhalten mit Lektoren, mit erfolgreichen Self-Publishern. Also ich würde mal Hans-Peter Röntgen das Wort erteilen, der kennt die Kollegen mit am besten, weil er auch den, nicht nur den Self-Publisher-Verband vertritt, der gegenüber seinen Stand hat, sondern auch den Verband freier Lektorinnen und Lektoren mit 700 Mitgliedern so in etwa und mit dem wir zusammen hier tätig sind.
Könnt ihr mich hören? Okay. Also hier sitzt Susanne Pavlovic, die Texterhexe.
Hallo.
Und die ist eine bekannte Lektorin und macht sehr viel auch für Self-Publisherinnen und auch für Self-Publisher. Rechts von mir sitzt Michael Maisheit.
Hallo.
Der also ein sehr erfolgreicher Self-Publisher ist. Und ganz außen ist Ruprecht Frieling, der zweite Vorsitzende vom Self-Publisher-Verband, der also schon seit Jahren sich mit Self-Publishing beschäftigt. Begeistert über das Self-Publishing ist, aber auch sehr engagiert darin, dass dort die Qualität verbessert wird. Ja.
Ja, vielen Dank, Hans-Peter. Wenn ich einfach mal anfangen darf, in diese Runde zu schauen. Wir haben gestern darüber gesprochen, was macht denn eigentlich ein Lektor, und sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass er gar nicht das macht, was ich zum Beispiel als Nicht-Lektor und als stiller kleiner Autor erwartet habe, nämlich mir zu sagen, ey, du hast ja ein geiles Manuskript geschrieben, das ist ja unglaublich gut, sondern dass es eigentlich darum geht, sich zu neutral zu verhalten und zu sagen, also pass mal auf, das ist handwerklich vielleicht noch nicht so die in Höchstform, ich gebe dir diesen oder jenen Tipp, und mich also erstmal beratend dahin führt, eben mein Manuskript zu verbessern. Da fiel das Stichwort Coaching. Da fiel das Stichwort natürlich auch Lektorat insgesamt, also was darf ein Lektor machen, wie viel muss ein Lektor machen. Und wenn ich da mal heute einsetzen darf an diesem Stichwort, vielleicht meine erste Frage an Susanne, die mich überrascht hat auf ihrer Homepage, indem sie sagt, bei mir geht alles viermal so schnell. Und man muss ja manchmal ganz schön lange warten, wenn man einen Lektor finden will. Wir haben vielleicht jetzt endlich einen gefunden, der hat auch schon mal ein kleines Testlektorat gemacht. Aber nun heißt es, naja, im September 2020 kommst du bei mir dran, und das möchte man ja nicht. Self-Publisher sind ja gewohnt, dass sie schreiben und klack, ist das morgen draußen. Also wie macht denn das eine Textehexe, so bezeichnet sich Susanne selbst, dass sie alles viermal so schnell schafft?
Sie holt sich Unterstützung.
Also, so, und ich glaube, das leidet darunter, dass er einfach ein bisschen weniger macht. Also, qualitativ nur jedes vierte Komma.
Ja, genau. Also wir lassen 75% aller Fehler. Nein, natürlich nicht. Ich bin sehr gut vernetzt mit sehr vielen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen und habe mir da so meine persönlichen Favorites eingeladen, einfach enger mit mir zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir sind ein Team insgesamt von 5 Lektorinnen und wir arbeiten natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, weil jeder andere Schwerpunkte hat. Aber letztendlich ist dann einfach schneller irgendwo ein Slot frei für jemanden, der spontan kommt. Wobei wir natürlich das immer gerne haben, wenn Autoren, also so ein Buch schreibt sich ja nicht so plötzlich fertig. Man wacht ja nicht eines Morgens auf, so, oh, 600 Seiten geschrieben, sondern das zeichnet sich ja ab. Von daher ist auch die warme Empfehlung an alle von euch, die ein Buch so im Endstadium haben, meldet euch bei den Lektoren eures Vertrauens schon mal an. Die meisten arbeiten lange mit ihren Kunden und haben einen Stammkundenstamm. Stammkundenstamm, genau. Macht die Lektorin direkt einen Strich ran. Und brauchen einfach ein bisschen Vorlauf.
Michael Maisheit ist der Star der Lindenstraße. Man sieht ihn zwar nicht im Fernsehen, aber er schreibt das, was diese wunderbaren Figuren uns da jeden Tag live aus dem ist es überhaupt jeden Tag? Einmal die Woche, ne? Einmal die Woche live aus dem echten Leben präsentieren. Drehbuchautoren, haben die auch Lektoren? Nee, ne?
Nee, aber wir haben Dramaturgen. Also Lektoren, also auf Kommas kommt es da nicht so an. Aber natürlich auch auf die Inhalte, und das ist ein wichtiger Prozess über ein Drehbuchschreiben.
Also insofern war, als du ins Self-Publishing gingst, das Stichwort der Berufsgruppe Lektor für dich eine Novität?
Ja, tatsächlich. Also natürlich ist die Arbeit gar nicht so anders von dem, was ein Dramaturg macht, jetzt zumindest im ersten Schritt. Ja, dann die richtige Textarbeit kommt dann da eher, also beschränkt sich dann auf die Dialoge, aber zumindest, dass man sich mit jemandem auseinandersetzen muss, der auch noch eine Meinung zu seinem Text hat, das kannte ich schon sehr gut. Ja, aber,
also du konntest auch damit umgehen und hast verkraftet, wenn jemand mal sagt, naja...
Ja, ich konnte damit umgehen,
aber das ist vielleicht noch nicht der Hammer.
Ja, das Lustige ist, aber ich bin ja auch zum Self-Publishing unter anderem gegangen, weil ich unabhängig sein wollte. Also weil ich eben nicht mehr so viele Leute haben wollte, die mir reinreden, und habe das erste Buch, was ich veröffentlicht habe, auch ohne Lektor veröffentlicht. Ja, das ist natürlich, darf man ja schon
gar nicht. Passt jetzt aber gar nicht in diese Runde, ne?
Genau. Ja, ich habe aber damit dann auch, also ich habe es dann anders gemacht, und das war eigentlich dann nicht sehr viel cleverer. Ich habe tatsächlich den Leser lektorieren lassen, um es ein bisschen überspitzt zu sagen. Also ich habe den Text vorab in meinem Blog veröffentlicht und die Leute konnten dazu Feedback geben. Und das hat zwar auch Spaß gemacht und sicherlich auch ein paar Leute für das Projekt begeistert oder daran gebunden, aber es ist natürlich ungleich viel mehr Arbeit und auch eigentlich eine bescheuerte Idee, wenn man mal ehrlich ist, anstatt einen professionellen Ansprechpartner zu haben. Das habe ich aber seitdem. Ja.
Und den hast du wie gefunden?
Da muss ich jetzt mal darüber gucken zu Dorothea. Wie habe ich dich eigentlich gefunden? Ich weiß, also Dorothea Kennewig ist jetzt meine langjährige
Lektorin, ist anwesend.
Lektorin, die eigentlich alle meine Bücher lektoriert und korrigiert. Aber ich habe sie über Facebook gefunden. Also ich glaube, es war sehr banal.
Also du hast irgendwo gelesen, da genau, schreibt jemand, ich kann das, und dann dachtest du, versuchst es mal.
Genau, dann habe ich es mal versucht und es hat auch direkt gut geklappt.
Und habt ihr erst ein Testlektorat gemacht, erst ein paar Seiten, oder wie seid ihr vorgegangen?
Nee, wir haben, also das war auch wieder ein etwas ungewöhnliches Projekt, wo man halt auch sehr schnell agieren musste. Also das, was du gerade sagtest, weil ich habe meine Bücher im falschen Film, ich habe eine Buchreihe, habe ich am Anfang von einer Fernsehserie kommt als Serie auch veröffentlicht. Ich habe alle zwei Wochen ein neues Buch rausgegeben, da gab es dann gar nicht so viel Zeit für ein Testlektorat, sondern es wurde halt, sie musste auch sehr schnell agieren, weil ich habe teilweise schon den war noch am Schreiben von den letzten Bänden und der dritte war schon veröffentlicht sozusagen. Und das war direkt ein Test unter Härtebedingungen und der ist halt sehr gut gegangen. Und deswegen ist ja bis heute.
Ja, also wenn die heimliche Zweite, die Lektorin, die hier eigentlich nie auftaucht, bei Self-Publishern manchmal im Impressum mittlerweile genannt wird, was ich toll finde, damit man einfach sieht, da saß noch jemand mit am Werke, der ja auch verantwortlich ist letztlich mit für das Endprodukt, sogar zu den Vorträgen ihres Autors kommt, dann muss ich schon sagen, das scheint ja wirklich die Chemie zu stimmen. Wir haben ja gestern Hans-Peter Röntgen sehr stark über die Chemie zwischen dem Autor und dem möglichen Lektor gesprochen. Und du hast gestern schon mal erklärt, dass man sich also erstmal testweise Informationen holt. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz sagen, wie du empfiehlst, an einen Lektor heranzugehen.
Ja, also das Wichtige ist natürlich, dass man erstmal so ein Testlektorat macht. Das ist auch dann üblich, wenn man das ganze Manuskript bearbeiten will. Aber das ist also jetzt die schlechte Nachricht. Viele Manuskripte sind noch gar nicht in dem Zustand, dass man ein Komplettlektorat machen sollte. Wenn sich bestimmte Fehler immer wiederholen, dann erkenne ich das auf den ersten Seiten. Ich kann natürlich 400 Seiten immer die gleichen Fehler anstreichen. Das kostet euch eine Menge Geld und mich eine Menge Nerven, aber es bringt nichts. Also das ist auch eine Sache am Anfang, erstmal so mit so Testlektoraten arbeiten. Da kann man erstens sehen, was taugt überhaupt der Lektor, und zweitens kriegt man eine Menge Rückmeldungen, woran man noch arbeiten muss. Also selbst bei einem Testlektorat sehe ich oft schon, okay, du gehst nicht in deine Figuren rein. Du betrachtest deine Figuren von außen und dadurch verlierst du die Spannung. Und damit sind wir nämlich bei der Dramaturgie. Die ist auch bei Büchern eine unheimlich wichtige Sache, die man in Lektoraten behandeln muss. Wenn die Dramaturgie nicht stimmt, wenn die Spannung nicht da ist, dann ist es völlig sinnlos, wenn ich anfange, da jetzt die Sprache zu lektorieren. Die Sprache kann nachher so toll sein, wie sie will. Wenn die Dramaturgie nicht stimmt, ist das alles für die Katz. Und das sind dann so auch so Sachen, wo ich manchmal einfach dem Autor sagen muss, tut mir leid, du musst diese Szene noch einmal schreiben. Ich könnte da zwar jetzt durchgehen und irgendwelche Füllwörter streichen und sonst was machen, aber das nützt dir gar nichts, weil du noch keine Spannung in deiner Szene hast. Und ich kann dann auch so ein paar Beispielen sagen, wo das eben an der Spannung fehlt. Ich kann sagen, geh in deine Figuren rein, identifiziere die, mich mit dir, lass die los. Und dann wird deine Szene spannend. Und was also ganz auffällig ist, dann wird auch meist der Stil besser.
Also der Autor, der auf der Suche nach einem Lektor, nach möglichst dem geeigneten Lektor, dem Herzenslektor ist, bekommt in diesem Fall legt eine Arbeitsprobe vor, bekommt eine Wegweisung über technische Möglichkeiten, technische Hilfestellung, die, das muss man der Fairness halber sagen, selbstverständlich kostenpflichtig ist, weil der Lektor natürlich damit auch Arbeit hat, Zeit investiert. Wie ist es denn, Susanne Palmovic, wenn wir als Autor, wenn ich mich jetzt an ein Kollektiv von Lektoren wende, wie soll ich denn da den Herzenspartner finden?
Also es gibt ja leider nicht so irrsinnig viele Kolleginnen und Kollegen, die im Team arbeiten, was ich nicht verstehe, weil das ist ein Erfolgsmodell, macht es nach. Es ist so, bei mir gehen die Anfragen zentral ein, dann nehme ich Kontakt mit der Autorin auf oder mit dem Autor, dann wird ein bisschen gemailt und telefoniert, dann lese ich mal rein und entweder habe ich eine im Team, die direkt auf das Thema passt, die also selber in diesem Bereich schreibt oder besonders viel Erfahrung in dem Gebiet hat. Und wenn dann zusätzlich die Chemie passt, dann verknüpfe ich diese beiden. Oder die fachliche Gegebenheit ist eher allgemein. Also wir alle lektorieren Liebesromane. Aber ich habe zum Beispiel eine Kollegin, meine eigene Lektorin auch, Simona, die schreibt selber Horror. Und wenn ich jetzt eine Horroranfrage reinkriege, dann ist es ganz klar, dass ich die nicht der Kollegin gebe, die historische Romane im Venedig des 17. Jahrhunderts schreibt. Aber von dieser fachlichen Schiene abgesehen, ist es zum Teil auch eine Gefühlssache, was Erfahrung und Menschenkenntnis erfordert. Zu denken, die zwei könnten gut harmonieren, die lasse ich mal miteinander telefonieren, die sollen sich mal beschnuppern. Und wenn das dann gut läuft, was in aller Regel der Fall ist, fangen die dann miteinander das Arbeiten an und dann findet auch nur noch ein Wechsel statt, wenn die Autorin oder der Autor das wünscht. Also wo wir zum Beispiel ganz gute Erfahrungen machen bei großen, komplexen Werken, wo viel dran gemacht wird, dass den zweiten Durchgang, wo es dann so um die Feinheiten geht, Sprache und so Anschlussfehler, also der Klassiker ist, die Figur fährt mit dem Corsa auf den Hof und mit dem Polo wieder runter. Und das sind Sachen, das findet dann oftmals jemand, der den Text noch gar nicht kennt, besser als jemand, der da schon 100 Stunden drin rumgearbeitet hat. Von daher ist das ein Vorteil, der aber auch nicht immer zum Tragen kommt. Es gibt auch viele Autorinnen, die sagen, nee, hier meine Lektorin, mit der arbeite ich und ich möchte nicht wechseln. Und das ist dann ganz nach Wunsch.
Und ab welchem Moment entstehen Kosten?
Wenn wir konkret mit dem Text des Arbeiten anfangen.
Du vermittelst jetzt diesen Autor erstmal an eine möglicherweise interessierte Lektorin oder an einen Lektor und die nehmen miteinander Kontakt auf und dann entsteht eine Art Testlektorat, so wie es Hans-Peter beschrieben hat?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also manche wollen direkt das Arbeiten anfangen, manche hätten gerne vorher mal ein paar Seiten lektoriert. Bei uns ist der Schnitt eigentlich, also diese ganze Vorarbeit ist kostenlos. Da erfolgt auch immer irgendwie eine Erstberatung und wenn wir eine gute Idee haben zu einem Manuskript, dann sagen wir nicht Zahl und dann sagen wir es, sondern ne, das ergibt sich dann so im Hin und Her. Kosten entstehen dann, wenn die Autorin sagt, ja, ich nehme dieses Angebot an, das mir schriftlich vorliegt und bitte fangt an zu arbeiten. Ab dann fängt sozusagen die Uhr des Laufen an.
Aber ihr lest doch nicht den gesamten Roman schon mal, bevor ihr ein Angebot macht, oder?
In aller Regel nicht. Also in aller Regel lesen wir eine Inhaltsangabe, wenn es eine gibt. Und wir lesen quer, mal den Anfang, mal den Schluss, mal stichprobenartig in der Mitte. Weil, wie Hans-Peter schon sagte, das ist immer die bittere Pille für die Autoren, ne? Dass wir 5 oder 10 Seiten lesen müssen und wissen, wie der Hase läuft. Wir schämen uns auch manchmal dafür, aber es ist trotzdem so, dass man eben dadurch, dass wir so viele, viele Texte im Jahr sehen, ich sehe im Jahr 60, 70, 80 Texte, Romane und unzählige Kurzgeschichten. Da wird nicht alles was draus. Also ne, ich kriege auch ganz viel, wo da nichts draus wird. Aber diesen analytischen Blick, der sofort sieht, wo hakt's, was ist gut, was ist nicht so gut, den kriegt man einfach auch durch die Masse und über die Jahre.
Das ist ja auch eine Erfahrungssache. Und wir haben gestern schon mal zitiert den Verleger Rowohlt, der dann diesen wunderbaren Satz geprägt hat: Ich muss mir mal ein Manuskript nur einmal gegen den Kopf schlagen, dann weiß ich, ob es gut ist oder nicht. Das ist ja hier schon ganz anders. Da werden ja schon 10 Seiten gelesen, quer gelesen. Das ist ja schon unheimlich viel. Und ist, glaube ich, klar, dass ein Autor nicht erwarten darf, sicherlich er erhofft es, aber er darf nicht erwarten, dass jemand jetzt freiwillig, unbezahlt ein Buch 300 Seiten liest, weil das sind ja Stunden um Stunden und man weiß ja nicht, ob jemals da eine Zusammenarbeit stattfindet oder nicht. Ich glaube auch, wenn man als Rezensent an Bücher rangeht, dann weiß man, dass man innerhalb von wenigen Seiten den Stil, das Geschick, die Herangehensweise und den Aufbau eines Buches spürt und also auch weiß, ob jemand sicher ist im Text und in seiner Figurenführung und auch in seiner Dramaturgie oder nicht und man das etwa beurteilen kann. Lass uns doch nochmal zu den Kosten kommen. Das ist ja immer eine ganz spannende Sache. Hans-Peter, es gibt eine Empfehlung des VFLL für den Seitenpreis Lektorat. Habe ich das richtig im Hinterkopf?
Nein, es gibt keine Empfehlung. Das geht auch gar nicht, weil das nämlich gegen, ich weiß nicht, Konkurrenzrecht oder wie immer sich das Ding nennt, verstoßen würde.
Preisabsprachen und so, ne? Stichwort Preisabsprachen.
Genau, Preisabsprachen wären das. Aber ihr könnt natürlich schon so ungefähr schätzen, was los ist. Weil kein Lektor schafft mehr als 10 Seiten pro Stunde. Also 10 Normseiten, das sind so ungefähr 1500 Anschläge. Wenn ihr jetzt die vier ersten Seiten bearbeiten lasst, dann habt ihr einen zweistelligen Betrag. Das variiert natürlich von Lektor zu Lektor. Also wenn jemand neu ins Geschäft einsteigt, der wird natürlich weniger Preis nehmen als jemand, der jetzt schon ein alter Hase ist. Aber auch da gibt es natürlich noch verschiedene Möglichkeiten. Also gerade nochmal, um auf die Dramaturgie zurückzukommen. Auch die Dramaturgie kann man an wenigen Seiten beurteilen. Also ich kann anhand eines Exposés sehen, ob der Spannungsbogen zumindest theoretisch funktioniert von einem Buch. Ich habe also eine Menge Exposés gelesen und da wiederholen sich auch bestimmte Fehler. Nicht? Also wenn ich an einem Exposé lese, der Kommissar erfährt etwas, dann gehen bei mir sämtliche Warnleuchten auf, weil das klingt danach, der sitzt im Lehnstuhl und wartet darauf, dass die anderen ihm zuarbeiten, anstatt selber aktiv zu werden. Und man kann eben dann auch ein Exposé diskutieren. Da ist der Preis natürlich etwas höher, aber der hält sich auch immer noch im Rahmen. Wenn ihr ein ganzes Manuskript habt, dann müsst ihr natürlich damit rechnen, dass es ein vierstelliger Betrag wird, der mal mehr etwas höher, mal ein bisschen niedriger ist. Aber ich kann jetzt eben deswegen auch keinen festen Betrag nennen, genauso wenig wie jemand sagen kann, eine Autoreparatur kostet 850 Euro. Das hängt ganz davon ab, was man machen will. Und es gibt eben auch ganz unterschiedliche Sachen, die man mit den Lektoren absprechen kann. Was will ich eigentlich? Und am Anfang würde ich jedem empfehlen, macht erstmal Musterlektorate, lasst euch einfach sagen, an welchem Punkt stehe ich jetzt eigentlich mit meiner Schreibe. Und wie gesagt, ich muss nicht 400 Seiten holpernde Dialoge lesen, um dem Autor sagen zu können, schau mal, deine Dialoge sind grammatikalisch viel zu korrekt, so spricht niemand. Das kann ich dem nach 4 Seiten sagen. Und das ist für den Autor auch erheblich billiger.
Also es
gibt, und für mich nervenschonender.
Also es gibt ganz offensichtlich große Unterschiede, natürlich auch bei den Autoren. Wenn nun ein Profi-Autor wie unser Michael Maisheit zum Lektor geht, dann kann ich mir vorstellen, der hat ja gar nichts mit zu tun, der Lektor. Also ist ja praktisch, kriegst du für eine Tasse Kaffee wahrscheinlich, denn du bist ja Vollprofi.
Ja, nee, das ist leider nicht so. Also da gibt es schon noch mal was zu tun. Tatsächlich würde ich sagen, ist bei mir so der dramaturgische Aufbau, der ist schon in der Regel stimmig. Also da gibt es dann nicht mehr so viel zu tun. Da habe ich ja jetzt auch eine Menge Erfahrung, aber ich mache halt doch eine ganze Menge Fehler. Es gibt immer auch noch einiges zu kürzen, also da kriege ich auch ganz gute Hilfestellungen. Und ich habe halt, also ich bin in manchen Sachen einfach auch so ein Idiot. Also es gibt immer wieder Fehler, die ich auch nach vielen Jahren, ich weiß, dass ich es immer falsch mache und denke deswegen, es muss doch das andere sein als das, was ich spontan denke. aber und dann irgendwann gebe ich es auf. Also und das, deswegen habe ich auch Fehler, die ich immer wieder mache. Ich weiß gar nicht, mit Geduld werden sie auch trotzdem immer wieder markiert und das heißt nicht irgendwann, sag mal, lernst du es auch irgendwann mal. Und natürlich sind auch immer noch kleinere Logikfehler und so und die, also einfach, wo man tatsächlich den mit dem falschen Auto rein und mit dem anderen wieder rausfährt oder keine Ahnung, da stand doch irgendwo mal was anderes oder halt auch einfach, dass es mit der Realität mal abgeglichen wird, ja, oder irgendwie solche Sachen, das gibt es immer und es sind auch zwei Durchgänge bei mir jedes Mal, also da ist schon immer noch einiges zu tun, ja.
Was ja auch immer ein wichtiger Punkt ist und vielleicht nicht ganz klar ist, ist der Unterschied zwischen Lektor und Korrektor. Wie haltet ihr es denn da? Übernehmt ihr, wenn ihr jetzt ein Lektorat habt, zum Beispiel bei den Text der Hexen, gleich automatisch auch die Korrektur mit in einem zweiten Durchgang oder sagt ihr, wir wollen einen Korrektor extra nehmen, den musst du dir dann getrennt suchen? Wie wird das da gemacht?
Also ich habe eine Hexe, die sehr gut und sorgfältig korrigiert und das auch gerne macht. Also man muss ja die Sachen auch immer mit Liebe tun, die im Zweifelsfall Korrekturaufträge übernimmt. Wir machen natürlich, wenn wir, das machen alle Lektoren, wenn wir einen Fehler sehen, machen wir den raus. Ja, wir lassen den nicht stehen. Es ist nur so, dass wenn wir inhaltlich arbeiten oder auf der Sprachebene, arbeitet unser Gehirn anders. Das sieht nicht das, was da steht, sondern das, was da stehen soll. Und das lässt sich bis zum gewissen Grad aber eben nicht vollständig abschalten. Und die Sabine, die für mich viel korrigiert, die hat, wenn die intensiv korrigiert hat, nicht wirklich einen Plan, was da drin stand. Weil die nur auf, die zählt die Füßchen, sind es, ist wirklich ein Doppel-M oder hat sich da ein N eingeschlichen und sitzen die Kommas alle richtig? Und die findet noch die dämlichsten Buchstabendreher, aber sie hat hinterher kein, weil sie so kleinteilig, die fährt quasi mit der Lupe über den Text und hat dann aber keinen Panoramablick. Und deshalb ist auch für euch als Autoren wichtig, vorher abzuklären, was ihr braucht und was ihr beauftragen wollt. Also entweder viele wissen das schon, die sagen ganz klar so das. Es gibt aber auch welche, die sagen so, ich weiß es nicht so recht. Da sind dann die Lektoren, mit denen ihr sprecht, auch immer dafür zu haben, dass man abklärt, was soll eigentlich gemacht werden. Und Lektorat bewegt sich auf der Inhaltsebene und auf der Sprache- und Stilebene, auch auf der künstlerischen Ebene. Es geht ja auch immer darum, irgendwie einen künstlerischen eigenen Ausdruck zu fördern. Und Korrektorat ist dann wirklich so das Erbsenzählen, ne? Tippfehler, doppelte Leerzeichen. Und dieses hier, das muss man vorher gut vereinbaren, was da gemacht
denn,
wird.
Was ist denn üblich? Was kann ich als relativ unbekannter neuer Autor, der ja überhaupt nicht genau weiß, wer was macht, erwarten vom Lektor? Kann ich erwarten, dass er vielleicht in einem zweiten Durchgang, wenn er diese intellektuelle Ebene schon mal durchlaufen hat, sich dann in die Niederungen der Interpunktion wirft? Oder würde man da sehr, oder Hans-Peter, möchtest du es beantworten?
Ja, also ich hoffe, dass nie jemand auf die Idee kommt, mich für ein Korrektorat zu verpflichten. Ich meine, ich mache natürlich auch die Fehler raus, die mir auffallen, aber ich bin kein guter Korrektor. Das erfordert schon auch andere Fähigkeiten. Also die alten Bleisetzer, die waren berüchtigt dafür. Die haben einen Blick auf die Seite geworfen, haben gesagt, da unten ist ein Fehler drin. Aber die haben dir dann auch gesagt, aber frag mich nicht, was in dem Text steht. Und das ist generell, auch wenn ihr selber an euren Texten arbeitet, eine gute Empfehlung, macht nicht alles auf einmal. Fangt mal erst mit euren Personen an, mit eurer Dramaturgie. Wenn ihr das Gefühl habt, die stimmt, macht mal ein Exposé, zeigt das Leuten, lasst euch zurückerzählen, was lesen die aus eurem Plot raus. Das ist oft sehr interessant, da kommen ganz andere Sachen zurück, als ihr euch gedacht habt. Und dann als nächstes arbeitet man am Stil. Also am Stil zu arbeiten, wenn die Dramaturgie noch nicht stimmt, ist völlig nutzlos. Also das hilft nichts. Und wenn das steht, dann könnt ihr euch auf eure Schreibfehler und Grammatik stürzen. Aber man kann nicht alles auf einmal machen. Vor allem, wenn man noch neu in dem Gewerbe ist. Ein alter Hase ist natürlich was anderes. Aber wenn ihr gerade am Anfang steht, dann macht alles schön nacheinander.
Michael Meiseit, der ja auch unter Vanessa Mancini seine weibliche Seite dem Publikum zeigt. Wie machst du das denn? Also wenn du einen neuen Vanessa Mancini schreibst, gehst du erst über die Dramaturgie, weil du das bei der Lindenstraße natürlich so gelernt hast. Plottest du zuerst oder wie entstehst du ein Werk?
Ja, also ich plotte zuerst, oder beziehungsweise es ist immer ein Wechselspiel zwischen, wenn es neue Figuren sind, also keine Reihe, wo ich die Figuren schon kenne, dass ich immer ein Wechselspiel zwischen Figuren und Handlungen erstmal so für mich sehr viel in meinem Kopf, gerne wenn ich schwimmen gehe oder Auto fahre, also da habe ich immer, kann ich ganz toll abschalten und einfach nur vor mich hin plotten. Das wird dann auch gerne mal notiert, wobei ich mir komischerweise die Notizen nie wieder angucke, aber allein der Prozess des Aufschreibens, der verfestigt es dann so, und dann fange ich halt auch an, schon relativ bald an zu schreiben, weil während des Schreibprozesses schon noch gerade die szenischen Sachen noch entstehen und auch noch vieles sich dann auf dem Weg ändert. Und da schreibe ich dann auch erstmal wie wild drauf los. Da sind dann auch wahnsinnig viele Fehler drin. Da gibt es auch absichtliche Sachen, wo ich wirklich einfach dann noch bla 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 hinschreibe, weil ich noch nicht genau weiß, was da mal hinkommt. Oder beliebt sind bei mir 3x, weil ich weiß, da muss noch mal was konkreter ausgefüllt werden, gerne was die Frauen anziehen oder so. Also so Sachen, mit denen ich mich dann noch mal extra beschäftigen muss. Und dann diese 3x finde ich dann auch immer sehr leicht. Dann mache ich einen extra Durchgang irgendwann nochmal, wo ich diese ganzen konkreteren Sachen dann ausarbeite und arbeite mich dann immer wieder durch. Also ich mache dann mehrere Durchgänge schon für mich selber, bis dann der Text so weit ist, dass ich ihn dann einmal abgeben mag. Ja.
Und an welchem Punkt, das vielleicht als Abschlussfrage, weil wir leider hier auf 30 Minuten wieder begrenzt sind und die sind um, an welchem Punkt schaltest du dann die Lektorin ein?
Ja, wenn ich das Gefühl habe, also ich mache selber mehrere Lesedurchgänge auch nochmal und dass es dann immer weiter abnimmt, was ich da selber noch rumbastel. Aber ich habe da auch schon immer noch ein bisschen den Mut sozusagen, dass da auch vielleicht ein paar Sachen noch nicht, wo ich noch nicht ganz sicher bin, weil ich ja weiß, ich bekomme Feedback. Ja, und das lasse ich dann schon auch nochmal stehen und es gibt ja dann auch nochmal einen zweiten Durchgang. Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, dass ihr uns eine tiefere Einsicht gegeben habt in die Welt der Lektoren. Und was ich als Nichtkenner dieser Welt erwarten darf, wenn ich mich also an eine Lektorin oder einen Lektor wende, den ich vielleicht über Google gefunden habe, den ich über eine Lektorendatenbank gefunden habe, den ich irgendwo empfohlen bekommen habe. Wir sind morgen um 15 Uhr wieder hier und haben wieder eine weitere Runde zum Stichwort Lektorat und Self-Publishing auch am Sonntag und können dann noch weitere Aspekte erörtern. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Und weiter geht es jetzt mit unserer nächsten Veranstaltung. Also erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an meine drei Gäste und an das Publikum, dass sie so lange und so fein durchgehalten haben. Danke. So, jetzt kommt gleich mein nächster
Gast. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.